Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Moin bei Friedrichs Flaschenpost. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Politikpodcasts aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute mit dem Leiter des Filmfest Hamburg, das diese Woche am Donnerstag startet. Herzlich willkommen, Albert Wiederspiel.
Hallo.
Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Dietmar Molltagen aus dem Julius-Leber-Forum. Wir sind das norddeutsche Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Mit Albert Wiederspiel spreche ich natürlich über das Filmfest und was Filmfans in Hamburg und ganz Norddeutschland von den 10 prall gefüllten Festivaltagen erwarten können. Uns interessiert dabei natürlich speziell die politischen Filme des in den vergangenen Jahren immer sehr politischen Filmfests Hamburg. Die Sektion Veto mit 6 politischen Filmen wird auch in diesem Jahr von der Friedrich-Ebert-Stiftung mit ausgerichtet, worüber wir uns sehr freuen. Aber in einem Festivaljahr, in dem die Kinos monatelang geschlossen waren, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie es der Filmbranche und den Kinos insgesamt in Hamburg und in Deutschland geht und ja auch darüber, was uns allen fehlt, wenn die Leinwand dunkel bleibt. Genug der Vorrede, legen wir los. Albert, die erste Frage richtet sich traditionell immer an die Schulzeit. Hast du ein Fundstück aus deiner Schulzeit für uns dabei?
Ein Fundstück aus meiner Schulzeit? Nee, habe ich nicht, aber meine Schulzeit war irgendwie geprägt von Schulwechsel.
Okay.
Ich bin in Warschau geboren und dann in Dänemark aufgewachsen. Zwischendurch war mal ein bisschen in Italien. Und diese Schulzeit war ein bisschen von Umzügen und von Länderwechseln geprägt. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Fundstück finden würde.
Alles bei den diversen Umzügen irgendwann auf der Strecke geblieben.
Irgendwie auf der Strecke geblieben, aber die meiste Zeit bin ich in der Schule in Dänemark gegangen, in Kopenhagen. Ja, habe jetzt komischerweise keine besonders, weder gute noch schlechte Erinnerung.
Dann irgendwie ist dann so.
Ist manchmal so. Ich bin in eine private jüdische Schule in Kopenhagen gegangen, die sehr nett und behütet war. Wir waren 8 in der Klasse, also
das
fast Privatunterricht. Ja. Und dann, in Dänemark ist ja das System so, dass man erst nach der 9. Klasse auf Gymnasium wechselt. Und das Gymnasium war nicht mehr jüdisch, war ein ganz normales dänisches Gymnasium. Und ich habe so einen kleinen Kulturschock erlitten, weil von diesen sehr behüteten 8-Personen-Klasse zu einem großes dänisches Gymnasium. Und plötzlich habe ich festgestellt, dass ich das Land de facto gar nicht kenne, weil ich immer in dieses jüdische Behütete war.
Ja.
Und die waren alle 1,90 Meter und blond. Und ich war das Gegenteil, schwarzhaarig und nicht ganz 1,90 Meter. Und das war so ein kleiner Kulturschock. Insofern, vielleicht hat das auch... Das hat mich auch dazu wahrscheinlich gebracht, dass ich dann Dänemark sehr schnell danach verlassen habe. Ich bin mit 18 aus Dänemark schon raus. Insofern war diese ganze Schulperiode, glaube ich, wirklich vor allem geprägt durch diesen Schnitt, diese jüdische Privatschule und dann dieses allgemeine dänische Gymnasium.
Da, okay, merkt man schon, das war durchaus eine einschneidende Erfahrung für dich. Genau, wir beginnen hier immer mit diesem Fundstück aus der Schulzeit, weil uns das so alle verbindet. Ne? Wir sind alle in die Schule gegangen und irgendwie hat das ja doch alle geprägt.
Absolut.
Aber wir wollen über das Filmfest sprechen. Diese Woche beginnt es, am Donnerstag, den 24. September, um genau zu sein. Und erstmal ganz allgemein gefragt, worauf dürfen sich Filmfreunde in Hamburg denn dieses Jahr freuen?
Also wir freuen uns vor allem darauf, dass überhaupt man ins Kino zurück kann. Also es war ja, viele Monate waren ja die Kinos geschlossen. Die sind seit gar nicht so lange wieder geöffnet überhaupt. Die haben sehr schwierig, die Kinos zurzeit. Die Kinos dürfen ja de facto nicht mehr als 30% der Sitzkapazitäten verkaufen.
Also auch viel weniger Geld einnehmen.
Das heißt viel weniger Geld einnehmen. Das heißt de facto lohnt sich das Ganze nicht. Ja. Es ist wirtschaftlich für die Kinos fast nicht machbar. Deshalb nützen wir Filmfest auch dazu, die Kinos ein bisschen zu unterstützen. Wir zahlen ja die Kinos, wir mieten ja die Kinos an, wir haben Verträge mit den Kinos. Wir zahlen immer noch die gleichen Gelder, wie wir sonst zahlen, wenn wir in Abaton 270 Plätze verkaufen dürfen. In diesem Jahr dürfen wir dann 90 verkaufen. Und wir machen das so, dass die restlichen 180 oder 170.
Sehr gut, Mathematik hat geklappt in der Schule.
Genau, das hat geklappt. 170, die wir nicht verkaufen dürfen, verkaufen wir als Stream-Tickets. Man kann sich also viele, nicht alle, aber die meisten Filme für Streamen kaufen, für einen verbilligten Preis. Die kosten nur 7,50 Euro. Und so versuchen wir ein bisschen, das gut zu machen, dass wir in den Kinos tatsächlich nicht sehr viele Leute empfangen können. Ich persönlich finde das traurig, weil nichts ist Schöneres, finde ich, als ein volles Kino. Ja. Das macht die ganze Atmosphäre aus, das macht das Ganze sexy. Und ein bisschen Angst habe ich vor diesen zwei Drittel leeren Sälen. Da müssen
komische wir Atmosphäre. Ne?
Ganz komische Atmosphäre. Und ich freue mich darauf, dass das Licht ausgeht und man das Leere nicht mehr sieht. Ich war neulich in der Oper zum ersten Mal und es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Wirklich, wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, wir freuen uns, dass wir es überhaupt machen dürfen. Viele Monate stand es ja gar nicht fest. Am Anfang wussten wir nicht, ob wir es machen werden. Aber dann irgendwann im Mai haben wir uns mit der Behörde für Kultur und dazu entschlossen, ein Filmfest zu machen, wohl wissend, dass es unterwegs noch ein Abbruch passieren konnte. Also es hätte ja sein können, dass man jetzt im Herbst sagt, nein, doch nicht. Gott sei Dank bis jetzt nichts, alles läuft gut. Und ja, wir freuen uns, wir machen ein halbes Filmfest, würde ich sagen. Es ist ungefähr die Hälfte des normalen Programms, ungefähr 70 Filme, normalerweise haben wir 140. Also wir tasten uns vorsichtig ran, aber es ist ein erster Versuch. Und ich hoffe, ein erster Versuch, aber auch der letzte bleibt. Ich möchte sehr gerne nächstes Jahr ein ganz normales Filmfest wieder machen dürfen.
Ehrlich gesagt, da stimme ich dir mal 100% zu. Das, glaube ich, freuen sich alle Filmfans drauf, dass es dieses Jahr klappt und hoffen darauf, dass es nächstes Jahr wieder so ist, wie wir es eigentlich kennen. Ja, danke. Du hast schon eine ganze Menge erzählt, wie ihr auf diese besondere Corona-Situation reagiert und dass es eben trotzdem ein Filmfest geben kann. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank und Glückwunsch, dass ihr da so ein Konzept entwickelt habt. Seit ein paar Tagen ist ja das Programm jetzt veröffentlicht. Wir alle können lesen, was es so zu sehen gibt. Was, vielleicht hast du so zwei, drei absolute Lieblingsleckerbissen, auf die du dich so besonders freust?
Ja, es gibt selbstverständlich, als Festivalleiter findet man alles Leckerbissen. Aber ein besonderer Leckerbissen, finde ich, ist unser Abschlussfilm. Also ja. Wir fangen gleich mit dem Ende an hier. Das ist ein Film von der amerikanischen Regisseurin Chloe Zhao. Von der hatten wir vor ein paar Jahren den Film The Rider, was ja schon ein sehr großes Erlebnis war. Und diesmal hat sie einen Film gemacht, der jetzt die Tage in Venedig im Wettbewerb läuft. Es würde mich nicht überraschen, wenn er da einen großen Preis gewinnen würde. Es ist ein Film mit der wirklich Ausnahmeschauspielerin Frances McDormand, die wir alle lieben. Und es ist wirklich 100 Minuten Frances McDormand. Sie ist in jeder Szene und ihr Gesicht füllt das Leinwand auf. Ja. Nomadland, also über Nomaden, heutige Nomadenleute, der Film spielt 2008, also Leute, die ein bisschen durch Arbeitslosigkeit und Heimatlosigkeit durch Amerika ziehen. Und davon gibt es, glaube ich, viel mehr in Amerika als bei uns. Leute mit Wohnmobile von Campingplatz zu Campingplatz, Gelegenheit, Jobs bei Amazon. Und das ist dadurch auch ein stark politischer Film, der sehr viel zu Amerika heute sagt, obwohl er 2008 spielt. Und ja, das ist ein besonderer Leckerbissen und den haben wir ganz am Ende des Festivals, am letzten Tag, empfehle ich sehr. Eröffnen tun wir mit was ganz anderem, mit einem deutschen Film von dem Ausnahmeregisseur Oskar Röhler über den Ausnahmeregisseur Rainer Werner Fassbinder. Ich persönlich bin mit Fassbinder irgendwie groß geworden. Ich bin in Dänemark groß geworden, wie ich schon erwähnt habe. Und da gab es einen Journalisten damals, er hieß Christian Bratt Thomsen, und der war so absoluter Fassbinder-Freak. Und der hat Dänemark mit Fassbinder bombardiert. Also man konnte Fassbinder überhaupt nicht entgehen. Er war omnipräsent. Als ich Kind war, dachte ich, Fassbinder ist Däne, weil der muss ja hier irgendwo wohnen. So war es aber nicht. Aber ich war 13, da habe ich Die bitteren Tränen von Petra von Kant gesehen. Und das ist ein Film, der hat mich nie wieder losgelassen. Insofern persönlich finde ich das ganz toll, dass wir mit einem Film über Fassbinder eröffnen. Enfant terrible heißt der Film. Und wir haben, da ist auch ein Leckerbissen, am Eröffnungstag haben wir zusammen mit allen anderen Festivalkinos, Abaton, Passage, Studio und das Metropolis, alle zeigen einen Fassbinder-Film. Am 24. abends laufen vier Fassbinder-Klassiker Und in den jeweiligen Kino wird auch noch die Eröffnung aus Cinemax übertragen. Also man kriegt den Bürgermeister, meine Wenigkeit und unser Musik-Act, die dieses Jahr Meret Becker, kriegt man live quasi mit. Und dann sieht man auch noch einen von den tollen Fassbinder-Filmen. Insofern, ich finde, wir haben einen schönen Fassbinder-Tag in Hamburg am 24. September.
Absolut, das ist auch was sehr Besonderes. Das hat es so auch noch nicht gegeben, dass man eben am Eröffnungsabend dann nicht nur einen Film über einen Regisseur, sondern auch von eben Fassbinder in diesem Fall sieht. Ist das sozusagen, weil du sagst, Fassbinder hat dich selber geprägt, war das deine Idee und so ein Wunschtraum, mal so ein Fassbinder-Spezial zu machen?
Ja, das ist einerseits war das ein Wunschtraum, ja, und andererseits hatten wir alle hier im Büro die große Lust, mit einem deutschen Film dieses Jahr zu eröffnen. Gerade in diesem Krisenjahr, das muss man sagen, vor allem für die Filme, für die Filmbranche und für die Kinos ist das ein Krisenjahr, wollten wir ein bisschen mit einem Paukenschlag eröffnen. Wenn Sie mit einem deutschen Film eröffnen, dann haben Sie mehr Leute auf dem Teppich, es kommen mehr Schauspieler, als wenn das ein amerikanischer Film ist. Klar, die sind hier vor Ort. Insofern, der Wunsch war da, eine deutsche Eröffnung, und das ist uns gelungen und freuen wir uns sehr drauf.
Das kann ich verstehen. Ja, du sagst schon, Stichwort roter Teppich, Stichwort Schauspielerinnen, RegisseurInnen, die zum Festival kommen. Das ist ja eigentlich so auch ein Hauptbestandteil von Festivals, dass man sich begegnen kann. Das ist ja nun dummerweise in Corona-Zeiten gar nicht so leicht. Wie ist es denn? Können wir mit spannenden Begegnungen jetzt beim Festival Filmfest Hamburg rechnen?
Wir gehen davon aus, dass ja, aber wir sind uns im Klaren, dass diese spannende Bewegung kleiner sein werden. Es sind weniger Gäste. Wir dürften ja de facto nur Regisseure aus den europäischen Ländern einladen. Und das ändert sich im Moment täglich. Heute früh erfuhr ich, dass ich die Leute aus Prag entweder ausladen muss oder sie müssen sich testen lassen. Also es ist eine täglich wechselnde...
Jeden Tag anders.
Ja. Jeden Tag gibt es eine neue Schreckensmeldung. Die Pariser müssen sich jetzt testen lassen, bevor sie kommen. Also wir hoffen immer noch, wir geben nicht auf, wir hoffen, dass wir ein paar Gäste aus dem europäischen Ausland haben werden, aber auf alle anderen müssen wir leider in diesem Jahr verzichten. Wir haben sonst sehr gerne die Asiaten, wir haben gerne die Lateinamerikaner, das ist alles nichts. Dafür haben wir uns was einfallen lassen. Wir haben mit vielen Regisseurinnen und Regisseurinnen Interviews vorab aufgenommen und die werden wir vorführen in den Kinos, da wo der Regisseur nicht ist, und wir stellen die auch online, damit man sich auch in aller Ruhe zu Hause die Interviews manchmal in eine längere Fassung als im Kino anschauen kann. Und das ist ein kleiner Ersatz dafür, dass man die Leute nicht live im Kino hat. Mir ist es völlig klar, es ist nicht das Gleiche, selbstverständlich nicht, aber es ist das Beste, was man machen kann in der aktuellen Situation. Ich hoffe inständig, dass wir es nächstes Jahr nicht mehr machen müssen und dass wir die alle wieder nach Hamburg holen können.
Aber toll, dass dadurch eben doch ein bisschen Interaktion auch mit den Regisseurinnen und Regisseuren möglich ist. Letzte Frage von mir zum Programm. Festival ist ja auch immer was zum Entdecken von Newcomern. Hast du was zum Thema Newcomer noch einen heißen Tipp für die Festivalgäste, was sich so besonders lohnt?
Also ich finde ja grundsätzlich, dass unsere Kernkompetenz ja sein muss, dem Publikum neue Talente vorzustellen.
Absolut.
Wir freuen uns über die alten Meister und es ist sehr schön, von Frederick Wiseman einen Film zeigen zu dürfen. Er ist inzwischen 90 und er ist brillant und jung geblieben und alles, aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, neue Talente dem Hamburger Publikum vorzustellen, und wir haben gezählt, wir haben in diesem Jahr 20 Debüts. Das ist ganz gut.
Von 70 Filmen.
Dass wir noch 70 Filme haben. Zu erwähnen, um ein bisschen beim Hamburg zu bleiben, einerseits hat Moritz Bleibtreu, kein richtiger Debütant, aber als Regiedebütant, hat seinen ersten Film gemacht als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Also er hat alles und er spielt die Hauptrolle. Der Film heißt Cortex, ist ein Polit-Thriller, sehr stylisch. Und ich finde durchaus beeindruckend für jemanden, der wirklich noch nie Regie geführt hat. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Das ist einerseits. Und zweitens auch ein bekannter Name in Hamburg, der Bjarne Mädel, den alle ja spätestens sein Tatortreiniger lieben. Bjarne hat auch ein Debüt gemacht, ein Fernsehfilm, der heißt Sörensen hat Angst, über einen Polizisten hier in Norddeutschland, der von Angstzuständen geplagt wird. Sehr lustig, wunderbar besetzt. Bjarne in der Hauptrolle und neben ihm Matthias Brandt und Peter Kurt.
Da bleibt kein Wunsch offen.
So ist es. Also das guckt man sich ganz mit großem Vergnügen an. Das sind nur zwei aus den 20 Debüts, die wir sonst im Programm haben. Also da ist reichlich zu entdecken.
Vielen Dank für diese Vorschau auf das Filmfest Hamburg. Also mir hast du auf jeden Fall schon Appetit gemacht. Ich bin sicher, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Wir sprechen gleich noch weiter speziell über politische Filme, wollen aber zuvor dich ein bisschen näher kennenlernen. Wie immer in diesem Podcast geht es ja auch um den Menschen, mit dem wir sprechen. Und wir beginnen mit unserem traditionellen Spiel Friedrich fragt. Das heißt, ich stelle dir jetzt 10 Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, okay? Das erste ist einfach, glaube ich, im Urlaub. Ans Meer oder in die Berge?
Ans Meer.
Das war sehr schnell und überrascht mich nicht. Ich kenne dich ja schon ein bisschen. Morgens erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken oder gleich erstmal die Nachrichten anstellen und hören, was passiert ist?
Erstmal die Nachrichten.
Wenn du ein Buch liest, ist es dann ein Roman oder ein Sachbuch?
Ein Roman.
Was isst du lieber, Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
In deiner Freizeit lieber mal allein sein und die Füße hochlegen oder Leute treffen und unterwegs sein?
Definitiv Leute treffen.
Dein Schreibtisch, ist der eigentlich meistens aufgeräumt oder chaotisch?
Das sieht man hier, wir sitzen an meinem, der ist, ich würde sagen, halbe. Also nicht totaler Chaos, aber nicht so ganz, irgendwie ein Ding dazwischen.
Als Augenzeuge stimme ich dem mal ausdrücklich zu. Bist du jemand, der gerne noch mal alleine arbeitet oder jemand, der voll auf Teamwork setzt?
Total auf Teamwork, bin ganz schlecht alleine.
Was ist dir beim Film wichtiger, eine gute Geschichte oder beeindruckende Bilder?
Das eine geht ohne dem anderen nicht, aber sofern man wählen sollte, nochmal, das geht eigentlich kaum, aber wenn, dann eine gute Geschichte.
Was braucht der deutsche Film dringender, mehr Geld oder mehr Geist?
Mehr Geist.
Okay, das war auch sehr spontan.
Das war spontan, ich glaube, da wissen wir alle, dass das Geld bei uns, ich habe manchmal das Gefühl, jetzt mache ich mich unpopulär, aber es vielen Leuten, ich habe manchmal das Gefühl, dass das Geld zu leicht an die Regisseurin kommt. Vielleicht, wir haben schon in der Filmgeschichte gesehen, dass Knappheit manchmal viel bringt. Und das beste Beispiel dafür ist diese berühmte dänische Bewegung Dogma. Und alle dachten irgendwie, Dogma ist eine Ideologie und so weiter. Überhaupt nicht. Das lag daran, die hatten sehr wenig Geld, konnten nicht richtig beleuchten und hatten nicht mal Geld für Stative, für die Kameras. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen ein Marketing-Ding, wir machen ein Konzept draus und wir benutzen nur Tageslicht und die Kamera, die halten wir in der Hand. Und plötzlich entstand dann Dogma und alle fanden irgendwie den dänischen Film, wow. Und das kommt daher, dass das Ganze an Geld fehlte. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass...
Wenig Geld macht auch erfinderisch.
Ja, genau. Und wir haben auch gesehen, noch ein Beispiel, was uns sehr überrascht hat, als Griechenland die große Finanzkrise hatte, kamen plötzlich wirklich interessante Filme aus Griechenland. Griechenland war sonst filmemäßig wirklich Langeweile pur, viele Jahre. Und dann plötzlich die letzten Jahre wirklich interessante, sehr krisengeprägte Filme. Das muss man sagen. Die Inhalte, die sind sie von dieser Krise sehr geprägt, aber wirklich interessante Sachen. Nebenbei gesagt, auch in diesem Jahr einen wunderbaren Film, den ich empfehle, heißt Apples. Und es geht um eine, als hätten Sie es geahnt, weltweite Pandemie.
Okay, aber vor Corona gedreht.
Nicht Corona, es ist lang vor Corona gedreht, aber es geht um eine weltweite Pandemie. Sehr spannend.
Danke. Reden wir noch ein bisschen über dich und deinen Werdegang. Die naheliegende Frage ist natürlich, wie bist du zum Film gekommen? Du hast schon angedeutet, Fassbinder hat da eine Rolle gespielt, aber war es das schon?
Nein, ich war schon als Kind irgendwie vom Kino sehr beeindruckt und bin auch schon als Kind extrem viel allein ins Kino gelaufen. Ich bin, wie gesagt, erst in Warschau, dann in Kopenhagen groß geworden. Und Kopenhagen hatte, als ich Kind war, extrem viele Stadtteilkinos. So dass man quasi in dem Stadtteil, wo man wohnte, konnte man auch als Kind alleine, meine Mutter hatte überhaupt kein Problem damit, konnte man sehr viel gucken. Und das hat mich offensichtlich geprägt. Und dann habe ich Film studieren wollen, habe Filmwissenschaft studiert. Und als ich damit fertig war, wusste ich nicht so richtig, womit werde ich jetzt Geld verdienen. Und dann habe ich wirklich per Zufall eine Stelle bei einem Verleih gefunden, 20th Century Fox. Und die haben mich übrigens dann ziemlich schnell nach Frankfurt geschickt, für 6 Monate. Und schau mal an, irgendwie 36 Jahre später bin ich immer noch hier. Also die haben mich vergessen, würde ich sagen. Die haben mich in Deutschland vergessen, aber es war gut so. Und ich war dann Filmverleiher, 17 Jahre. Und dann hatte ich das Gefühl, dass irgendwie, oh, ich muss irgendwie was anderes machen. Als Filmverleiher ist man mit viel Frustration konfrontiert. Die Frustration ist eigentlich jeden Montag. Die Filme starten ja am Donnerstag und Montag
kommen die Zahlen.
Genau, kommen die Wochenendzahlen und wir wissen alle, ich würde sagen, zwischen 80% und 90% der Filme floppen. Das ist so, das ist der Kinoalltag. Und sie gehen Montag früh ins Büro. Ich hatte schon Bauchschmerzen. Auf dem Weg ins Büro hatte ich Bauchschmerzen, weil ich musste mir diese schlechte Zahlen anschauen. Das ist ein immerkehrender Frustrationsmoment, der ist nicht besonders nett. Außerdem müssen Sie als Filmverleiher, der Einfluss darauf, welche Filme man verleiht, ist begrenzt. Und gerade bei 20th Century Fox, eine Firma, die es leider nicht mehr gibt, inzwischen aufgekauft von Walt Disney und verschwunden. Aber wir hatten damals bei 20th Century Fox auch gute Sachen, aber wir hatten auch sehr schlechte, viele schlechte B-Ware. Das muss man so nennen. Und bei dem, ich weiß nicht, 10. Arnold Schwarzenegger-Film, überlegt man sich, will ich das den Rest meines Lebens machen? Arnold Schwarzenegger auf den Markt bringen? Und dann habe ich gedacht, nee, und dann habe ich nach 17 Jahren in der Tat aufgehört, ohne zu wissen, was ich weitermache. Und dann hatte ich das große Glück, dass die damalige Kultursenatorin der Hansestadt mich darauf aufmerksam machte, dass hier eine Stelle frei sein wird, weil der damalige Leiter aufhören wollte. Und ich habe mich beworben und so bin ich zu Filmfest gekommen.
Reden wir gleich noch kurz drüber.
Privileg dabei ist selbstverständlich, dass Sie, wenn Sie ein Filmfestival machen, können Sie sich mit Filmen befassen, die Ihnen am Herzen liegen. Das ist der Gegenteil,
keine B-Ware mehr.
Genau, das ist der Gegenteil von die X Schwarzenegger-Titel, die man einen nach dem anderen rausspucken muss.
Du hast schon gesagt, dass du in zwei verschiedenen Städten schon gelebt hast. Es kam schon Warschau, Kopenhagen, Frankfurt, Paris, jetzt bist du viele Jahre in Hamburg. Bist du so ein Weltenbummler vom Typ eigentlich, so ein Kosmopolit, der überall sein kann?
Ja, irgendwo ja. Und ich finde ja Kosmopolit eher ein positives Wort. Das wurde ja in verschiedenen Regimen sehr gegen uns, und da meine ich Juden, benutzt. Wir sind ja so furchtbare Kosmopoliten. Ich finde das eher positiv. Ja, ich glaube, es gibt keine Grenze zwischen das Sagen, ich bin überall zu Hause, und dem, ich bin nirgendwo zu Hause. Es ist irgendwie das Gleiche. Und an guten Tagen fühle ich, dass ich überall zu Hause bin, an schlechten Tagen fühle ich, ich bin nirgendwo zu Hause. Aber am Ende ist das das gleiche Gefühl. Es ist ganz klar, ob man die Flasche halb leer oder halb voll sieht. Insofern, ich bin aber in Hamburg seit mehr oder weniger seit 1995, das ist auch schon 25 Jahre, mit einem kleinen Fuß in Berlin immer noch. Wir pendeln ein bisschen, aber wir sind überwiegend hier, und ich bin auch sehr gerne hier. Ich fühle mich in Hamburg pudelwohl. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten muss man ehrlich, wenn man sich so die Welt anschaut, wir leben doch in paradiesischen Zuständen. Ich hatte gestern einen Anruf von unseren Kollegen, wir haben einen Kollegen in Argentinien, was da im Moment los ist. Also dagegen, man darf nie ein schlechtes Wort über unser Leben sagen, weil die haben irgendwie 12.000 Fälle am Tag und wissen überhaupt nicht weiter. Politisch ist das Land bankrott. Die haben Angst, dass da Militär ein Coup d'État macht. Also grauenvoll. Insofern, mein Gott, hier ist doch Paradise on Earth. Also wirklich.
Und es ist so, dass man tatsächlich auch über Filmfeste reden kann und nicht über eben Umsturz oder eben viel zu viele Infizierte reden.
Also welcher Luxus ist das denn?
Ja, absolut. Du hast gerade schon erwähnt, du bist Filmfestleiter in Hamburg geworden. 2003 war es genauso, genau genommen. Was war eigentlich ganz am Anfang so dein wichtigstes Ziel, und hast du das eigentlich in der Zeit seit 2003 erreicht?
Also es gab so zwei Sachen, die ich sofort machen wollte, und das habe ich sofort geändert. Einerseits wollte ich die Kinos gruppieren. Ich wollte das alles mehr oder weniger in der Innenstadt haben. Damals gibt es immer noch den Bus Nummer 5, und wir wollten so viele Kinos wie möglich entlang dieser Bus Nummer 5, die Linie Bus Nummer 5. Und damit, ich dachte immer, Festivals sollen kurze Wege haben, damit die Leute auch hüpfen können von einem Kino ins andere. Das, finde ich, ist aufgegangen. Da tut mir es ein bisschen leid, dass Zeise in Altona nicht dabei sein kann, aber dann würde sonst das Konzept irgendwie nicht, das würde das Konzept brechen. Das war das Erste. Und das Zweite war, ich wollte unbedingt ein Kinderfilmfest machen. Ich finde, man darf ganz einfach keine Filmfestivals ohne ein Kinderpublikum heutzutage organisieren, weil sie müssen sich ja heute schon das Publikum von morgen vorbereiten. Sonst gibt es uns nicht in 20, 30, 40 Jahren. Insofern, das haben wir gleich in 2003 erfunden, das heißt Michel, und das läuft ziemlich erfolgreich seitdem, und das ist aber wirklich ein integraler Teil des Filmfestes geworden. Das waren so die zwei große Erneuerungen, die ich dann damals machte. Sonst war das ja schon länger, dass das Filmfest gibt seit 92, und mein Vorgänger Josef Wutz hat das ja sehr erfolgreich gemacht. Er hat das auch Er hat mir auch sogar ein bisschen Geld hinterlassen. Er hat sehr, sehr gut gewirtschaftet, war, ich glaube, Josef ist Schwabe und das merkte man in der Kasse. Ich kam an und es gab sogar ein bisschen Geld übrig. Und er hat mir das in einen sehr guten Zustand übergeben. Insofern hatte ich Glück, weil manchmal übernimmt man seine Kulturinstitution in einen desolaten Zustand und dann ist es echt schwierig. Damit ist der Anfang gleich mit Steinen gefüllt und das war bei mir überhaupt nicht der Fall.
Vor 2 Jahren wurde dein Vertrag nochmal verlängert als Festivalleiter. Du bist jetzt noch bis mindestens 2023 in dieser Position. Und du hast angesichts dieser Verlängerung damals selber gesagt, ich zitiere dich jetzt, ich freue mich auf 5 weitere herausfordernde Jahre, die für mich das Credo während den Anfängen haben. Dabei denke ich nicht nur an den weltpolitischen Kontext, sondern auch an die Bedrohung des Kinos als Ort des kollektiven Filmerlebnisses und des Dialogs. Das ist jetzt aktueller denn je, oder?
Das ist total aktuell. Wenn ich das jetzt so höre, das hätte ich auch heute sagen können und dürfen. Ja, das ist so. Also auf jeden Fall politisch sowieso. Also wir leben in tumultigen Zeiten, obwohl wir haben gerade gesagt, hier ist es noch paradiesisch, das stimmt. Aber auch hier gibt es Tumult, vielleicht nicht in Hamburg, aber 200 Kilometer hiervon entfernt ist es schon tumultiger. Insofern
du meinst jetzt die Anti-Corona-Demo da in Berlin?
Die schon Angst machen und da taucht auch die eine oder andere antisemitische Parole mit ein, das gehört irgendwie dazu und das ist sehr unangenehm, das muss man schon sagen. Und da wäre den Anfangen und wäre den Anfang selbstverständlich auch, weil das Kino bedroht wird, das Kino, aber andererseits sage ich mir immer, Kino wird bedroht, aber Kino ist schon so oft bedroht worden und wir haben es immer überlebt. Also es wurde bedroht vom Fernsehen, Anfang 60er Jahre sagte, wir sterben. Dann kam das Video, da starben wir auch. Dann kam die DVD, dann starben wir wieder und jetzt kamen die Streamingdienste. Also irgendwie überleben wir. Wir überleben jedes Mal ein bisschen anders. Also es ändert sich selbstverständlich und die Zuschauerzahlen, die man vor dem Fernsehen hatte in Deutschland, weiß ich, die waren bei irgendwie,
hat man nicht
jeder Deutscher ging 7-mal im Jahr im Kino oder so, also träumen könnten wir davon heute. Das gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr, aber irgendwie gerade das Programmkino mit kuratierten Programmen, mit Regiegesprächen und so weiter, ich glaube, das wird es immer geben, das wird es auch in zu Streamingzeiten geben. Insofern, man muss vorsichtig sein, aber ich bin optimistisch und ich glaube schon, dass Kino als Ort überleben wird.
Vielen Dank. Damit sind wir wieder beim Filmfest angekommen und sprechen noch weiter darüber, wie es auch eigentlich so ist, wenn man monatelang ohne Kinoerlebnis gewesen ist. Wie geht es der Film- und der Kinobranche in Deutschland aktuell und was braucht sie jetzt eigentlich, wenn es so langsam hoffentlich wieder aufwärts geht?
Also die Kinos brauchen selbstverständlich die Möglichkeit, mehr Plätze verkaufen zu können. Aber um mehr Plätze zu verkaufen, braucht man auch gute Filme. Und diese gute Filme werden im Moment noch ein bisschen zurückgehalten, weil das versteht man auch gerade die amerikanischen Verleiher. Diese extrem teure Produktionen, die sie gemacht haben, nicht in halbleeren oder zu 2/3 leeren Häusern spielen wollen. Insofern beißt sich ein bisschen die Katze im Schwanz. Wir brauchen gute Filme, damit die Leute zurückkehren ins Kino, aber wir brauchen auch mehr Plätze in den Kinos, damit die Filme laufen. Also es ist eine schwierige Situation und die wird sich wahrscheinlich erst lösen, wenn wir eine Impfung haben und das ganze Thema ein bisschen sich beruhigt. Wir wissen auch, in Hamburg, unser Bürgermeister ist ja ein sehr vorsichtiger Bürgermeister, besteht auf 1,5 Meter Abstand in den Kinos. In Berlin hat man mit 1 Meter versucht, dann hat man gemacht 1 Meter, aber mit Maske. Und dann sind die Kinos sofort zu 1,5 Meter zurück, weil mit Maske will niemand im Kino sitzen. Und, das darf man nicht vergessen, die Kinos sind angewiesen an den Verkauf von Eis, Popcorn und Getränke. Und wenn sie die Maske anhaben, können sie nichts verkaufen, weil man nichts konsumieren kann. Insofern, das ist auch eine Katastrophe. Insofern bleiben wir bei diesen 1,5 Meter. Herr Tschentscher hat schon recht, wie er das macht. Aber wir hoffen, dass irgendwann die Situation so gut sein wird, dass wir da runter können und dann kommen mehr Filme und dann fangen die Leute wieder an, ins Kino zu gehen.
Das ist doch ein ganz optimistischer Ausblick, den du hier skizzierst. Es gab ja auch so ein paar politische Debatten innerhalb der Filmbranche in den vergangenen Jahren. Also vor allem in den USA, aber auch in Deutschland wurde zum Beispiel über Diversität und über die Repräsentanz von verschiedenen Menschengruppen in Filmen gesprochen. Auch über die Frage der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, zwischen Gleichberechtigung zwischen Filmschaffenden mit und ohne Migrationsgeschichte. Spielt das eigentlich für euch beim Filmfest eine Rolle? Also zum Beispiel, indem ihr gezielt nach Filmen von Regisseurinnen sucht und die dann ins Programm nimmt?
Komischerweise nicht. Wir haben nie gezielt nach Regisseurinnen gesucht, aber wir finden immer mehr. Also es ist ja so, dass das ein Beruf, der Beruf von Regisseur, Regisseurin, ist zum großen Teil ein weiblicher Beruf geworden. Noch vor 20 Jahren gab es nur ein paar Ausnahmen. Irgendwie Catherine Bigelow machte in den USA Filme und wir waren alle so, wow. Heute gibt es überhaupt kein Wow mehr, weil es ist, die Filmschulen sind voller Regiestudentinnen. Und es ist halt ein der Berufe, der relativ spät weiblich geworden ist. Mhm. Es gibt andere Berufe, da kommt es erst, fängt jetzt an. Ich sage nur Dirigentinnen.
Stimmt.
Und Orchestern.
Kennt man auch weniger.
Ausnahmen, also Simone Young ist so die erste, die einem einfällt. Aber das wird auch sehr, sehr langsam ändert sich das. Und wir sind beim Film ein bisschen vorne. Also das hat sich die letzten 10 Jahre ist es explodiert. Aber wie gesagt, wir haben das Glück, wir mussten nie danach suchen. Die Regisseurinnen haben uns gefunden. Das mit Diversität im Kino ist in Deutschland, finde ich, immer noch ein Problem. Noch mehr als im Kino ist es im Fernsehen ein Problem. Ich empfinde das deutsche Fernsehen in der Tat blond und sehr männlich, das muss man schon sagen. Es gibt relativ wenig Rollen für Frauen und Frauen ab einem gewissen Alter finden gar keine Rollen mehr. Und wir haben ein bisschen zu wenig Migrationshintergrund im Fernsehen. Also es gibt ein paar Regisseure, die machen das ganz toll. Lars Becker ist so einer mit Nachtschicht. Lars besetzt wunderbar, da sind irgendwie Asiaten, Schwarze, Türken, alles querbeet und es macht auch Spaß zuzugucken. Es zeigt eine multikulturelle Gesellschaft, so wie die auch in Hamburg ja ist. Und das wünscht man sich ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen irgendwann begreift, dass man diese Gesellschaft, so wie die heute ist, auch im Fernsehen widerspiegeln muss. Traurig war es für mich, als vor ein paar Jahren gab es ja die relativ mutige Entscheidung von NDR, einen türkischen Kommissar in Hamburg.
Tatortkommissar
Mehmet Kurtuluş. Was traurig war, ist, er dürfte de facto nur türkische Fälle als Aufgabe haben. Und das geht selbstverständlich nicht. Also das ist dann sind wir diverse, ohne diverse zu werden.
Ja. Völlig gutes Antibeispiel. Ja. Das Filmfest Hamburg versteht sich selbst immer als politisches Filmfestival, habe ich schon gesagt, aber eine Facette eures Engagements ist immer der Einsatz für politisch verfolgte Regisseurinnen oder Regisseure. Es werden immer wieder Arbeiten von solchen Filmemachern gezeigt, die in ihrem Heimatland verboten sind und ihr sammelt auch immer Geld und Spenden für bestimmte Leute. Gibt es jemanden, an den wir in diesem Jahr besonders denken in Hamburg?
Also wir haben die gute Nachricht zuerst. Es gibt zurzeit auf der Welt keinen Filmemacher, der in Gefängnis ist.
Oh, das ist neu, ne?
Das ist neu und das darf man stolz drauf sein, dass wir zumindest kurz, das wird wahrscheinlich sich wieder ändern, aber zurzeit sitzt keiner oder niemand weiß von einem Regisseur, der im Gefängnis irgendwo sitzt. Und wir haben uns dann entschieden, wir sammeln ja in der Tat jedes Jahr Gelder. Wir haben aufgehört, Blumen zu verschenken auf der Bühne und dafür gibt es eine Spende für jeden Film. Und in diesem Jahr spenden wir an die Film-Community in Beirut. Beirut ist eine Stadt, die wir alle wissen, in Trümmern liegt. Das muss man leider so sagen.
Nach der schrecklichen Explosion im Hafen.
Und da gibt es viele junge, engagierte Filmemacher, die wirklich Brot brauchen. Insofern haben wir uns entschieden, das Geld geht dieses Jahr nach Beirut. Aber sonst ja, wir haben ein schwaches Herz oder ein weiches Herz, heißt es, für verfolgte Filmemacher. Und gerade wir sind seit Jahren sehr eng mit den iranischen Filmemachern verbunden und zeigen mit Liebe, auch weil wir in Hamburg eine extrem lebendige iranische Migration haben. Also wir haben eine große Bevölkerungsgruppe aus Iran und Afghanistan. Das darf man nie auseinanderklammern, weil sie ja die gleiche Sprache sprechen, Dasi und Farsi. Insofern zählt es fast wie eine Gruppe. Ich glaube, die sind fast 100.000 Menschen in Hamburg. Das ist viel. Und die sind ein extrem aktives Filmpublikum. Die lieben ihre Filme. Die kommen, also die Filme sind schneller ausverkauft, als man gucken kann. Und wir zeigen in der Tat sehr gerne Filme, gerade von Regisseuren wie Mohammad Rasoulov, wie Jafar Panahi, beide Regisseure, die im Ausland bekannt sind und in Iran noch nie ihren Film in den Kinos hatten. Also das darf man, muss man sich auch nie, Mohammad Rasoulov hat noch nie seinen Film in einem iranischen Kino zeigen dürfen. Und ja, dafür haben wir schon ein weiches Herz, wie gesagt, und die zeigen wir wirklich sehr gerne. Im Moment haben wir ein Problem. Es gibt nicht nur Probleme in Iran, ein anderes Land, was uns am Herzen liegt, sind die Philippinen. Und da hatten wir zum Beispiel gestern einen Appell von einer jungen Filmemacherin, die darum bittet, ob wir sie bitte, bitte einladen können, weil sie hat das Gefühl, dass sie kurz vor einer Festnahme steht. Okay. Also auch dort sind viele Filmemacher in Gefahr.
Könnt ihr sie einladen denn?
Ja. Und wir hoffen, dass es auch klappt und so ist es. Ja, ich bin gespannt, wann wir aus Belarus was hören. Auch dort gibt es Filmemacher, die nichts machen dürfen. Und die Situation ist bedrohlich in Minsk. Und ich hoffe, dass irgendwelche Filmemacher von Minsk sich auch wissen werden zu helfen und nach Berlin vielleicht ziehen, bevor es zu spät wird.
Du sagst, ihr habt ein weiches Herz für verfolgte Filmemacher. Wir in der Friedrich-Ebert-Stiftung haben ein weiches Herz für politische Filme. Deswegen haben wir auch eine eigene Veranstaltungsreihe der politische Film und haben eigentlich in den vergangenen Jahren ja auch immer gemeinsam mit euch einen Filmpreis verleihen können beim Filmfest Hamburg, den Preis der politische Film der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das geht jetzt in diesem Jahr Corona-bedingt nicht, aber ich würde doch noch mal gerne von dir wissen, was macht eigentlich in deiner Sicht einen Film zu einem politischen Film?
Jetzt finde ich, dass viele von unseren Filmen politisch sind, auch obwohl die nicht bei euch in der Sektion laufen.
Also das glaube ich auch.
Die Politik, die zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch das Programm. Und in den Filmen in der Sektion Veto noch mehr als woanders. Für uns ist es wichtig, dass die Filme die richtigen Fragen stellen. Es wäre zu viel verlangt von den Filmen, dass sie uns alle Antworten gibt. Das kann man nicht erwarten und das ist auch nicht der Sinn. Aber wenn die Filme die richtigen Fragen stellen, das ist schon sehr viel gewonnen. Und dann haben wir mit euch einen Partner dazu, der auch noch hilft, diese Fragen zu stellen und vielleicht manchmal sogar auch zu beantworten. Und dann mehr kann man ja gar nicht erwarten. Also dann ist der Film schon politisch, wenn die richtigen Fragen gestellt werden.
Die Antworten sollten dann eben auch die gewählten Politikerinnen und Politiker geben. Das ist nicht mehr Aufgabe der Filmemacherinnen und Macher. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Albert. Eine letzte Frage ist wie immer an jeden unseren Gast die Bitte um eine Flaschenpost an die Zukunft. Nehmen wir bei dir mal die nahe Zukunft, also zum Beispiel den 3. Oktober, das ist der letzte Tag des diesjährigen Filmfest Hamburg. Was schreibst du in deine Flaschenpost, was die Gäste am Ende des Filmfests so mitnehmen?
In Flaschenpost liegt eine Nachricht, dass ich mir wirklich wünsche, dass wir beim Filmfest 2021 im wahrsten Sinne des Wortes die Kinos füllen dürfen. Punkt.
Ein sehr guter Wunsch, wie gesagt, von dem ich sicher bin, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer ihn teilen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich sprach mit Albert Widerspiel, er ist Festivalleiter des Filmfest Hamburg, das diese Woche Donnerstag, genauer gesagt am 24. September startet. Natürlich unter Beachtung aller Corona-Regeln, da muss niemand Angst haben, der ins Kino möchte. Und natürlich mit vielen ganz hervorragenden Filmen. Wir haben über einige hier in dieser Folge sprechen können, die den Kinobesuch unbedingt lohnen. Tschüss, lieber Albert, danke für das Gespräch und natürlich dir und deinem Team ein großartiges Filmfest.
Danke.
Tschüss, sagt für heute auch Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut, lasst euch in den kommenden Tagen von politischen Filmen inspirieren, lasst euch die richtigen Fragen stellen, wie Albert Widerspiel es gerade gesagt hat, damit neue Gedanken und neues Handeln für unsere Gesellschaft entstehen.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.